Tja, moin, herzlich willkommen, neue Folge Frag Calcio. Heute mit mir, Christoph Kröger, und auch heute natürlich wieder mit euren Fragen, die ich beantworten werde in diesem Format. Ihr habt Fragen gestellt auf dem YouTube-Community-Tab oder, wenn ihr uns supportet, auch bei Discord. Support, ja, bei Twitch geht das Ganze als Sub oder bei Patreon. Und dann kommt ihr auf unseren Supporter-Discord-Channel. Und da könnt ihr auch nochmal Fragen einreichen. Aber wir gehen direkt mal rein, weil wir haben Dienstagabend und ich will natürlich noch ein bisschen Champions League schauen und starten mit einem Quickfire. Das mache ich wie immer gerne zum Reinkommen. Man muss aber dazu sagen, diese Woche habt ihr sehr viele Quickfires eingereicht. Sehr viele gute, deswegen habe ich zwei dabei. Wobei bei dem zweiten steht, glaube ich, nichts explizit von wegen Quick. Also da lasse ich mich nicht stressen. Hier fragt Leo der Profi explizit nach einem Quickfire, und zwar in der Wer wird zuerst Edition. Wer wird zuerst Meister, Stuttgart oder Leipzig? Da muss ich wohl oder übel Leipzig sagen. Ich glaube, die haben einfach das bessere Grundgerüst und nahezu endlos Geld zur Verfügung. Den laufen halt nicht sofort nach einem guten Jahr die Topspieler weg oder nach zwei guten Jahren. Da bleibt ein Trainer auch mal länger. Ist bei Stuttgart Stand jetzt ja, zumindest was den Trainer angeht, auch der Fall. Und bei ein, zwei Topspielern auch. Aber ja, wie gesagt, das Grundgerüst ist einfach besser. Und Leipzig war natürlich auch die letzten Jahre, bis auf letztes Jahr, näher dran. Ist es auch jetzt wieder. Von mir aus kann es noch bis in die Unendlichkeit dauern, dass das passiert. Aber ich glaube, Leipzig ist hier die richtige Antwort, wenn man so will. Wer wird zuerst Champions-League-Sieger? Dortmund oder Leverkusen? Boah, beides natürlich eher unrealistisch. Ich glaube aber, also ist ja nicht zeitlich begrenzt, bis wann das passiert sein muss. Und da bin ich schon noch bei Dortmund. Die haben einfach historisch bewiesen, dass sie regelmäßiger nah dran sind, sozusagen. Standen ja in den letzten Jahren, wenn man es ein bisschen weiter fasst, auch zweimal im Finale. Leverkusen stand das auch mal, ist aber noch länger. Dortmund hat es ja auch schon mal, hat die Champions League ja auch schon mal gewonnen. Ja, Leverkusen, die hatten halt schon mal diese sehr erfolgreiche Phase Anfang der 2000er, wo sie dann im Finale gegen Real Madrid gescheitert sind, obwohl sie da mehr verdient gehabt hätten. Dann war man lange, lange Zeit überhaupt nicht in der Nähe eines Champions League Titels, anders als Dortmund, für die einfach diese erfolgreichen Phasen, vor allem was die Champions League angeht, regelmäßiger kommen. Egal, wie groß die Krisen in Anführungszeichen davor und danach sind. Also du hast 97 die Champions League gewonnen, dann hast du Anfang, Mitte der 2000er hast du die absolute Krise, kurz vorm Bankrott mehr oder weniger, kommst da wieder raus, schaffst es wieder bis ins Champions League Finale, hast dann wieder so eine Durchstrecke, schaffst es jetzt wieder wie letztes Jahr ins Finale. Also sie sind halt häufiger da in der Nähe, gefühlt egal, wie die Umstände sind. Deswegen ist Dortmund für mich da die richtige Antwort. Wer wird zuerst Bayern-Trainer? Sebastian Hoeneß oder Xabi Alonso? Das ist auch übrigens noch ein Punkt zu der Frage eben. Wer weiß, wie lange Xabi Alonso noch bei Leverkusen bleibt und ob man danach weiterhin so erfolgreich Fußball spielen kann. Das steht natürlich auch so ein bisschen in den Sternen. Aber wer wird zuerst Bayern-Trainer? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Alonso über diese Saison hinaus bei Leverkusen bleibt. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass Bayern im Sommer wieder auf Trainersuche sein wird. Dafür funktioniert das Stand jetzt mit Vincent Kompany zu gut. Traue ich Xabi Alonso zu, zum Beispiel ein Angebot von Real Madrid auszuschlagen, wenn die nach der Saison interessiert sein sollten? Nee. Deswegen, also in meiner Vorstellung wechselt Xabi Alonso nach der Saison zu Real Madrid. Bayern ist eh nicht auf Trainersuche, und dann glaube ich eher, dass es eher Sebastian Hoeneß wird, der dann vielleicht noch mal ein bisschen länger wartet, bis sich die Chance ergibt. Sebastian Hoeneß. Wer wird zuerst Ballon d'Or-Sieger? Haaland oder Jamal? Wir haben später noch eine ähnliche Frage, bisschen anders gestellt, zu diesen beiden Spielern. Deswegen sage ich jetzt nur kurz Lamine Jamal und später sprechen wir da genauer drüber. Drittligist, wer wird zuerst Drittligist? Schalke oder Delay Sports? Sehr, sehr gut. Ich glaube, Delay Sports für alle im Begriff, der Fußballverein von Illy Geller hier in Berlin, spielen aktuell in der Kreisliga A, sind aber bisher immer easy aufgestiegen. Das kann natürlich noch ein paar Jahre weitergehen, dass sie durchmarschieren. Aber wie lange schaffen sie es wirklich, Jahr für Jahr immer wieder aufzusteigen? Irgendwann wird dieser Verein wohl zumindest teilweise an seine Grenzen stoßen. Wer weiß, wann das ist. Aber bis Liga 3 müssten es noch mindestens 5 Jahre sein. Also wenn sie durchmarschieren sollten bis in die dritte Liga, brauchen sie, glaube ich, mindestens noch 5 Jahre. Und ich glaube nicht, dass du so einfach durchmarschierst. Was heißt glauben? Also das wird dann irgendwann schwieriger, logischerweise. Sie müssen sich Jahr für Jahr natürlich individuell qualitativ verbessern. Das tun sie. Aber auch da wird es dann irgendwann immer schwieriger sein, diese Leute zu bekommen, die dich dann wirklich so weit bringen. Irgendwann wird natürlich auch, spielt natürlich auch Geld eine Rolle. Und da konkurrierst du halt dann in der Regionalliga und in der dritten Liga auch gegen die zweiten Mannschaften von sehr großen Vereinen. Und das schwierigste Nadelöhr des deutschen Fußballs bleibt der Schritt von der Regionalliga in die dritte Liga. Heißt, ich müsste zu 100% überzeugt davon sein, dass Schalke in den nächsten 5 Jahren, mindestens die nächsten 5 Jahre, nicht in Liga 3 runtergeht. Und auch wenn ich nicht glaube, dass Schalke absteigt, aktuell ist man 16. Punktgleich mit dem Tabellen 17. Punktgleich mit einem direkten Abstiegsplatz. Es wäre vermessen, das für unwahrscheinlicher zu halten. Wie gesagt, ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht, dass Schalke in die dritte Liga geht. Aber das haben wir bei anderen ehemaligen Erstligisten auch nicht gedacht, dass die bis in die dritte Liga runter müssen. Wie, keine Ahnung, Kaiserslautern teilweise oder 1860 damals. Da hat sich in den 90er Jahren, glaube ich, auch kaum jemand vorstellen können, dass die irgendwann in der dritten Liga spielen. Man darf es nicht ausschließen. So hart es ist. Und letzter Punkt, wer wird zuerst Dortmunder? Andrich oder Stiller? Stiller ist, glaube ich, die kurze Antwort, weil ich glaube, Stiller ist vom Spielertyp her eher das, was Dortmund seit Jahren gefehlt hat. Deswegen, glaube ich, ist das wahrscheinlicher. Auch der jüngere Spieler ist, glaube ich, realistischer. Die zweite Frage kommt von Joma. Moin Krögi, prognostiziere doch mal bitte die nächste Pokalrunde. Kannst das so gut? Grins-Emoji. Ja, ist natürlich ein Running Gag, ist klar. Es gab diese eine Pokal-Prediction, die ich gemacht habe, damals noch bei OneFootball in dem Q&A, wo ich jedes einzelne Spiel falsch hatte. Ich habe aber seitdem eigentlich schon wieder einige deutlich bessere gehabt. Deutlich, deutlich bessere. Ich glaube sogar, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wäre schön, wenn. Ich glaube sogar, dass ich eine hatte, wo ich alles richtig hatte in der Pokalrunde. Behaupte ich jetzt einfach mal. Müsst ihr selber nachprüfen, ob das stimmt. deshalb, ja, also, da, sowas merkt sich dann keiner wieder. Vielleicht meint er das auch ernst mit, kannst das so gut. Kann auch sein. Aber gehen wir mal durch. Sind super Spiele übrigens. Richtig schöne Auslosung, wie ich finde. Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg. Ich hätte Bock auf eine Überraschung auf der Alm. Ich glaube aber, Freiburg ist aktuell zu stark und wird sich hier durchsetzen. Dann Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Einfach gefühltes Finale vorgezogen. Boah. Ja, ey, ich meine, wenn man sich das Bundesligaspiel in Erinnerung ruft, da war Bayern schon die deutlich bessere Mannschaft. Deutlich, deutlich besser. Am Ende ist es unentschieden ausgegangen. Ich glaube, die Bayern gewinnen das. Könnte natürlich aber auch irgendwie also super offen, komplett offen, aber die Bayern sind aktuell die deutlich formstärkere Mannschaft. Dementsprechend glaube ich, die Bayern gewinnen das. Werder Bremen gegen Darmstadt, das ist natürlich besonders brisant, weil Trainer von Darmstadt seit ein paar Wochen ist Florian Kohfeldt. Das Revenge-Game von Florian Kohfeldt und Darmstadt ist unter Kohfeldt gut in Form. Kohfeldt gewinnt das. Kohfeldt gewinnt das gegen seinen Ex-Verein. Leipzig gegen Frankfurt. Da prallen auch zwei Welten aufeinander. Boah, Leipzig zu Hause. Ich gehe mit Frankfurt, auch weil ich in dem Spiel für Frankfurt bin. Der KSC gegen Augsburg. Sehr interessante Partie. KSC, eine der besten Zweitligamannschaften über die letzten Jahre hinweg. Auch dieses Jahr wieder. Ah, Augsburg kriege ich nicht richtig zu greifen. Auch dieses Jahr mal wieder nicht. Ist eigentlich alles wie immer. Ich gehe mit dem Zweitligisten hier. Ich glaube, der KSC setzt sich durch. Jahn Regensburg gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart. Erster FC Köln gegen Hertha BSC. Das hatten wir gerade erst in der Liga, das Spiel. Da war ich im Stadion Samstagabend. Das war Fußball mehr oder weniger zum Abgewöhnen. Am Ende hat Köln knapp gewonnen. Verdient gewonnen. Hertha hat wenig nach vorne machen können. Köln hätte am Ende auch noch mit einem Tor mehr gewinnen können. Ich sehe da irgendwie die Formumkehr nicht, weil das war in Berlin. Das Spiel dann im Pokal ist in Köln. Aber Hertha ist wirklich eine Wundertüte aktuell, ne? Und gefühlt auswärts, ich weiß, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber gefühlt spielen sie zumindest auswärts besseren Fußball. Ob da auch erfolgreicher ist, sei mal dahingestellt, aber ich gehe mit Köln. Und Wolfsburg gegen Hoffenheim, tolles Spiel. Toll, toll, toll. Footballs Finest. Hoffenheim gewinnt durch ein Doppelpack von Adam Lojek. Ist ja ganz klar. Nächste Frage kommt von Moritz und zwar von Discord. Gute Krögi, bei Talenten und interessanten Jungspielern, die es bereits in die Profikader geschafft haben, wird oft nur über die großen Vereine gesprochen, aber selten über die, die eher in den unteren Tabellenregionen herumdümpeln. Also, gib uns doch gerne mal deine Top 5 Talente aus der unteren Bundesliga-Tabellenhälfte. Grüße aus der Stadt der einzig wahren Macht. Hier ein Hinweis, bevor ich diese Frage beantworte, und zwar, wenn alles glatt läuft, zumindest ist es aktuell der Plan, dass ich im Dezember nach Jahren mal wieder einen Talentskalender mache. Talentskalender sagt euch nur was, wenn ihr mir bei Twitter folgt. Da mache ich jetzt nicht mehr wirklich was. Also ich twitter sehr selten, wie auch immer das Adjektiv dafür ist. Aber ich schreibe sehr wenige Twitter-Posts. Und das werde ich in Videoformat machen. Und zwar bei Instagram und TikTok bei Calcio Berlin. Also da schon mal gerne reinfolgen. Jeden Tag wird ein neues Talent ganz, ganz kurz vorgestellt. Ein Talent, was ja noch nicht so bekannt ist. Ich meine, bei der Frage von Moritz erhofft man sich wahrscheinlich, dass ich jetzt hier irgendwie die komplett unbekannten Namen aus dem Hut zaubere. Aber wenn wir über die Top 5 Talente von Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte sprechen in der Bundesliga, dann sprechen wir von Platz 10 abwärts. Da sind halt schon ein paar richtig spannende Spieler dabei, die auch relativ viel spielen. Also fangen wir mal an mit Kike Top, der spielt zwar jetzt nicht wahnsinnig viel, 20 Jahre alt von Werder Bremen, bei dem haben wir aber, also ist jetzt kein komplett unbekannter Name, sind die alle nicht, aber bei Kike Top haben wir das Talent schon gesehen. Sowohl bei Schalke letztes Jahr in der zweiten Liga, als auch bei Werder Bremen. Wie gesagt, ist halt aktuell nicht mehr als Joker, aber ich glaube, ein sehr, sehr spannender Spieler, sehr, sehr spannender Stürmer, auch was einfach seine Grundanlagen angeht, für die Zukunft. Die sind ungerankt jetzt übrigens. Meine Top 5. Aber es sind schon die Top 5. Ich bin wirklich jeden Kader durchgegangen und das sind meine Top 5. Wie gesagt, jetzt nicht in irgendeine Reihenfolge gebracht. Wir haben gerade über Hoffenheim gesprochen. Ist klar, Adam Lojek. Nein, Quatsch. Der ist mittlerweile ein bisschen zu alt, würde ich sagen. Also immer noch jung, aber jetzt nicht mehr das klassische Talent. Aber Tom Bischoff spielt da. Und ich finde, er spielt gut in nicht so guten Umständen. 19 Jahre alt, ist aktuell Stammspieler. Wie gesagt, da zu glänzen ist schwierig, aber ich finde, er macht das alles andere als schlecht. Dann, für mich eins der spannendsten Talente der Bundesliga, Benze Dardai von Wolfsburg, 18 Jahre alt. Ich habe ihn mehrfach bei der Hertha gesehen. Da habe ich immer schon gedacht, ey, wenn der alles zusammenbekommt, ist das ein richtiges Top-Talent. Bei Wolfsburg bekommt er bislang wenige Einsätze, hat jetzt aber am vergangenen Wochenende in der Startelf gestanden, 90 Minuten gespielt und das, wie ich finde, richtig gut. Ich glaube, da kommt noch sehr viel von Benze Dardai. Paul Wanner muss hier mit rein. Ist offensichtlich. Der Mann ist immer noch erst 18. Ja, er ist nur ausgeliehen von den Bayern, aber trotzdem, Paul Wanner muss man hier nennen. Und der fünfte, da finde ich schon dann etwas offener. Ich finde, da kamen ein paar Namen in Frage. Ich habe mich am Ende für Yusuf Kabadayi entschieden, von Augsburg, 20 Jahre alt, ist von Schalke gekommen, beziehungsweise auch aus der Bayern-Jugend, war nur ausgeliehen. Der hat einfach super spannende Anlagen, wie ich finde. Das ist ein 1,88 großer Flügelstürmer mit einem guten Tempo, mit einem guten Torriecher, ein guter Abschluss. Spielt halt bei Augsburg sehr, sehr wenig. Aber ich finde, wenn man sich das anguckt, was man bei Schalke zumindest in Ansätzen gesehen hat, ich kann mir da schon vorstellen, dass da noch mehr in ihm drinsteckt, dass da noch Potenzial vorhanden ist. Würde mir wünschen, ihn häufiger zu sehen, aber das sind, glaube ich, so meine Top 5 aus der unteren Tabellenhälfte. Nächste Frage kommt von Katatafisch. Katata? Den hatte ich doch schon mal. Und dann wurde sich lustig darüber gemacht, dass ich nicht weiß, was das ist. Ah, von South Park. Ja, South Park war nie meins. Tut mir leid. Der Katata-Fisch sagt mir gar nichts. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ausgelacht wurde, schriftlich zumindest in den Kommentaren, dass ich den nicht kannte. Kenne ich immer noch nicht. Aber, wie auch immer, die Person fragt, Moin Krögi, angenommen, man würde am Aldi-Äquator eine Grenze ziehen, wer hätte die bessere Nationalmannschaft, Süd- oder Norddeutschland? Super Frage, weil einfach ja die Grundvoraussetzung so gut ist. Der Aldi-Äquator. Ich kannte bisher vor allem den Weißwurst-Äquator. Der wird ähnlich verlaufen, würde ich behaupten. Aber es gibt ja wirklich einen Aldi-Äquator. Also der ist greifbarer als jetzt der Weißwurst-Äquator. Denn, ich habe mal bei Wikipedia geschaut, die Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd, es gibt übrigens super Supermärkte. Klar. Rewe, toll. Lidl, aber die haben alle nicht Penny, Netto, um mal ein paar zu nennen, damit wir hier keine Aldi-Werbung explizit machen. Aber die haben halt alle keinen Nord und keinen Süd. Ich habe schon gemerkt, dass es im Norden andere Supermärkte gab als jetzt im Süden. Also zum Beispiel Famila, ja, Kiel, großer Sponsor, den kannten Nico und Niklas überhaupt nicht. Aber Aldi Nord, Aldi Süd kennen wir alle. Zurück zum Wikipedia-Artikel. Diese Grenze wird auch Aldi-Äquator genannt. Sie verläuft vom Westmünsterland über Mülheim an der Ruhr, Wermelskirchen, Gummersbach, Siegen und Marburg nach Osten bis nördlich von Fulda. Legit, das sind alles Städte, wo ich, doch bei manchen weiß ich, wo sie sind. Also Gummersbach, wahrscheinlich vom Handball, Fulda, da noch südlicher, glaube ich. Ja, wobei super südlich ist nicht. Wir blenden euch hier mal das Bild ein. Da verläuft der Aldi-Äquator. Aldi Nord, Aldi Süd. Aber es geht ja vor allem darum, zu schauen, ob jetzt Aldi Nord oder Aldi Süd eine bessere Nationalmannschaft, deutsche Nationalmannschaft hätte. Und da habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt von unserem Werkstudenten Lukas, der das Ganze mal recherchiert hat. Denn wir gucken natürlich auf die Geburtsorte der Spieler, weil die sind ja auch für eine Nationalmannschaft zählt nicht der Geburtsort, aber das fanden wir spannender. Woher kommen die Spieler? Und da habe ich zwei große Listen bekommen, welche Spieler da alle in Frage kommen und vor allem, ob dann für Nord oder Süd. Und ich habe zwei Nationalmannschaften daraus gebildet. Und ihr müsst dann entscheiden, welche besser ist. Spoiler, ich glaube, es ist eindeutig. Fangen wir mal mit Aldi Nord an. Bei Aldi Nord im Tor steht Nübel. Man könnte hier auch Manuel Neuer nehmen, weil Gelsenkirchen in den Nordbereich fällt. Ich entscheide mich aber für Nübel, weil es soll ja auch eine sein, die heute gewinnt und besser spielt. Wir spielen im 4-3-3. Viererkette besteht aus Mittelstädt, Thar, Rüdiger und Wagnumann. Wir haben da, nee, sage ich jetzt jedes Mal dazu, woher die kommen. Das findet ihr selber raus. Also Mittelstädt Berlin, Rüdiger auch, Jonathan Thar und Wagnermann. Beides Hamburger Jungs, also nur die Großstädte hier in der Viererkette. Dreier Mittelfeld mit Gündogan, den holen wir zurück, den bequatschen wir, der spielt wieder Nationalmannschaft. Andrich und Stach, damit sich Niklas freut. Vorne, also Leroy Sané muss, Under finde ich muss auch. Wir haben in der Offensive eine große Auswahl, ich kann gleich noch ein paar Namen sagen. Und Maxi Bayer habe ich jetzt mal auf links, weil so einen richtigen Linksaußen, ich meine, man könnte Führich nehmen, Castrop Rauxel, also schön im Pott. Dennis Undorf kommt übrigens aus Varel, das ist bei der Ostsee. Maxi Bayer, Brandenburg an der Havel. Wir haben noch zur Auswahl so Leute wie Tim Kleindienst, Jüterborg, das ist in Brandenburg. Kevin Schade, Potsdam, Julian Brandt, Bremen, Niklas Füllkrug, Hannover, Marvin Ducksch, Dortmund. Aber ich finde schon, das ist die aktuell beste Mannschaft. Also man kann natürlich über Jungs wie Bayer aktuell diskutieren, aber Goretzka hätte man noch im Mittelfeld zur Verfügung gehabt. Aber das ist das, was man mit Aldi Nord so machen kann. Aldi Süd kommt jetzt. Da wurde mir im Tor die Entscheidung abgenommen, denn zur Auswahl stehen Baumann und Ter Stegen. Ter Stegen aktuell verletzt, deswegen steht Oliver Baumann im Tor. Viererkette, 4-2-3-1 für Aldi Süd. Viererkette bestehend aus rechts Joshua Kimmich. Wir haben Süle und Schlotterbeck in der Innenverteidigung und wir haben Gosens hinten links. Raum hätte man da auch noch nennen können. Mats Hummels, wenn man das möchte. Robin Koch wäre mit Kaiserslautern gegangen. Malik Jean, Düsseldorf. Scheinbar Aldi Südland. Es gibt ja auch Bereiche, wo es einfach beides gibt. Es gibt Städte, wo es beide Filialen gibt. Also so einfach ist es nicht. Aber da wurde emsig recherchiert. Robin Gosens kommt übrigens aus Emmerich am Rhein. So, was hatten wir? Die Viererkette war durch, dann die Doppel-Sechs. Ich habe es schon mal gesagt, in meinen Augen die Doppel-Sechs der deutschen Nationalmannschaft der Zukunft findet hier bei Aldi Süd statt mit Pavlovic und Stiller. Pavlovic, München, beide München. Beides richtige Münchner Buren, sagt man, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist die Doppel-Sechs, dann die drei Offensiven. Gnabry rechts, Wirtz in der Mitte und Musiala auf links. Kann man auch beliebig tauschen, wenn man möchte. Aber die sind alle, Musiala in Stuttgart, Florian Wirtz in Pulheim und wen hatte ich noch? Serge Gnabry ist ein Stuttgarter. Machst du nichts falsch. Und im Sturm, ja, ich habe mich für Kai Havertz entschieden. Aachen, in Aachen geboren. Johnny Burkhardt wäre noch gegangen aus Darmstadt. Wir haben in der Offensive noch Timo Werner, Karim Adeyemi. Wir haben im Mittelfeld noch Emre Can. Ja, Frankfurt. Scheinbar Aldi Süd-Bereich. Das waren sie aber. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Pascal Groß übrigens wäre auch noch für Süd gegangen. Müller, wenn man möchte. Thomas Müller, wenn man ihn zurückholen möchte. So, wir können ja hier nochmal die beiden gegenüberhalten. Die beiden Mannschaften, die Nationalmannschaften. Welche ist da wohl die bessere? Schreibt's in die Kommentare. Es ist schon Süd. Es ist schon einfach Süd. Da kann man, glaube ich, nicht drum herum reden. Kommen wir lieber zur nächsten Frage. Die kommt von Prinz Riese 10. Moin Krügi. Viktor Gyökeres ist aktuell wieder extrem on fire und hat mehr Tore als Spiele in dieser Saison für Sporting und Schweden. Was macht ihn so gefährlich und wie schätzt du einen möglichen Transfer im Winter oder spätestens im Sommer ein? Zu welchem Team passt er aktuell bzw. wo ist Bedarf auf der Stürmerposition? Macht weiter so starken Content. Grüße aus Lippstadt. Vielen Dank. Grüße nach Lippstadt. Ich habe es damals schon gesagt, nachdem er zu Sporting gewechselt ist. Gyökeres.
Hat er nicht jetzt auch gerade getroffen?
Viktor. Nicht nur einmal. Viktor Gyökeres, sehr, sehr spannender Spieler und einen, den man auf jeden Fall in der Europa League und auch vor allem natürlich in Portugal sehr viel jubeln sehen wird.
Ich bin Fan.
Der wird treffen. Der wird,
also ich bin, I'm sold.
Das ist auf jeden Fall, der bringt Sporting noch eine ganz andere Ebene, die sie einfach so gar nicht hatten. Das ist einfach ein sehr, sehr spannender Spieler. Auch hier dieses Paket, was er mitbringt. Ein großer, bulliger Zielspieler, der aber mehr kann als nur Zielspieler sein. Der technisch sehr stark ist, sehr beweglich ist, vielleicht nicht der allerschnellste, also so vom, ja, von der Grundstatur oder so von der Physis ist er so eine Light-Version von Erling Haaland, aber halt so super beweglich und auch smooth am Ball. Ist einfach ein super spannender Spieler und deswegen habe ich auch erwartet, dass er funktionieren wird bei Sporting, dass er so krass einschlägt. Das konnte man nicht unbedingt erwarten. Also du hast ja schon die Zahlen angesprochen. Der hat gerade 20 Tore in 16 Spielen für Sporting wettbewerbsübergreifend gemacht, plus 4 Vorlagen. Der hat in einem einzigen von 10 Ligaspielen nicht getroffen. In der Nations League für Schweden 7 Scorer in 4 Spielen. Und letzte Saison ja auch schon 43 Tore, 15 Vorlagen in 50 Spielen. Das ist crazy, wie der Mann ballt. Das ist wirklich absurd. Und es ist ein Spätzünder, 26 Jahre alt. Und man konnte es jetzt, spult man jetzt mal 5 Jahre zurück, da war er Anfang 20. Da sind die meisten Talente schon im Profibereich durchgebrochen oder kurz davor. Viktor Gyökeres hat vor gar nicht allzu langer Zeit noch für den FC St. Pauli gespielt. Und da waren die noch kein Bundesligist. Und wurde auch so ein bisschen rumgereicht, wenn man so will, hat dann in der Championship in England gespielt und hatte da seinen Durchbruch und wurde dann eben für viel Geld zu Sporting geholt. Da waren, glaube ich, so 20 Millionen, müsste jetzt angestiegen sein. Bei transfermarkt.de sieht man jetzt 24 Millionen. Damals in dem Video habe ich von 20 Millionen gesprochen und das habe ich mir nicht ausgedacht. Da kamen wahrscheinlich noch ein paar Bonuszahlen, erfolgsbezogene Bonuszahlen obendrauf. Wo wollte ich denn hin jetzt eigentlich? Ja, also wie gesagt, konnte man nicht so erahnen. Marktwert mittlerweile 70 Millionen. ein geiler Spieler. Schaut euch die Tore an, die er dieses Jahr gemacht hat. Ich habe wirklich noch mal einige geschaut und die sind so unterschiedlich. Elfmeter sind einige dabei, ja, aber schaut euch das Tor gegen Sturm Graz, müsste es gewesen sein, an. Der bekommt den Ball auf dem linken Flügel, sprintet die Seitenlinie runter im 1-gegen-1-Duell, ist schneller als sein Gegenspieler, einer prallt von ihm ab, dann lässt er noch einen aussteigen, lässt den Torwart aussteigen und schiebt ihn dann rein. Solche Tore siehst du von ihm. Du siehst von ihm diese klassischen Knipsertore im Strafraum. Wirklich so ein Strafraumspieler, Ballannahme mit dem Rücken zum Tor, aus der Drehung schießen, drin. Es gab schon direkt einen Freistoß, den er wunderschön verwandelt hat. Also ist alles möglich. Es ist wirklich ein richtig guter Fußballer. Die einzige Sache, wo ich mich so frage, ja, ist das ein Spieler, der vielleicht auf ein gewisses Gegnerniveau und Qualitätsniveau begrenzt ist? Weil, machen wir uns nichts vor, das Niveau in der portugiesischen Liga ist abseits der 3 Top-Teams begrenzt. Also vor allem der Großteil dieser Liga ist einfach nicht gut. Und viele Tore erzielt er natürlich dann eben gegen solche Gegner. Musst du auch erstmal machen, vor allem auf die Art und Weise, ja. Aber trotzdem, das ist einfach so eine Sache, die ist sehr, sehr schwierig zu prognostizieren. Wie gut ist er dann gegen stärkere Gegner? Weil wir haben ihn noch gar nicht so häufig gegen stärkere Gegner gesehen. Also ja, du hast letztes Jahr Europa League gespielt mit Sporting, aber da waren die Gegner jetzt auch keine mega großen Kaliber. Und gegen Atalanta sah es da schon nicht mehr so gut aus. Jetzt in der Champions League waren es bisher auch noch nicht die ganz großen Gegner. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr schon mehr, weil am Dienstagabend spielt Sporting gegen Manchester City. Das startet demnächst. Deswegen halte ich mich ran. Zum Thema Wechsel. Jetzt, wo Amorim gegangen ist, halte ich einen Wechsel im Winter deutlich realistischer. Einfach, weil jetzt halt vielleicht für so einen Spieler das Zeichen ist, okay, unser Top-Trainer ist weggegangen. Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie jetzt die nächsten Wochen nach dem Abgang von Amorim verlaufen. Ich würde ihm persönlich raten, noch ja, die Rückrunde bei Sporting zu Ende zu spielen. Aber man muss halt bedenken, wie gesagt, der Mann ist mittlerweile schon 26. Wenn der jetzt im Winter ein sehr, sehr lukratives Top-Angebot von einem Top-Verein bekommt, dann muss man sich schon fragen, ja, wie oft bekomme ich noch die Chance auf so einen Wechsel? Finde ich, ist ein absolut legitimer Gedanke, den man dann mit 26 mit so einer Form, wie er sie aktuell hat, ja, haben kann. Wenn er wechseln möchte, wenn er Angebote bekommt, muss man mal schauen, wie teuer er wird. Wie gesagt, 70 Millionen Euro Marktwert laut Transfermarkt.de, das bedeutet letztendlich erstmal nicht viel, aber er hat eine Ausstiegsklausel wohl in Höhe von 100 Millionen. Und da gibt es dann halt schon nicht mehr so viele Vereine, die in der Lage sind, das zu zahlen und die das vor allem zahlen wollen. Ich kann mir schon eine Rückkehr nach England ganz gut vorstellen. Da ist das meiste Geld und da hat er gespielt, da hat er gut gespielt in der zweiten Liga. Er kennt den Fußball auf der Insel, vor allem den nicht so schönen Part, würde ich sagen, mit der Championship. Ich kann mir schon vorstellen, dass so jemand, wenn er die Chance hat, in die Premier League zu wechseln, das dann wahrnehmen wollen würde. Aber wer kommt da in Frage? Das sind halt dann tatsächlich nicht mehr so viele. Also natürlich Amorim jetzt bei United, aber die haben halt gerade erst viel Geld für 2 Mittelstürmer ausgegeben, wenn man so will. Kann natürlich sein, dass Amorim merkt, okay, mit dem Heulund komme ich nicht klar, den verkaufen wir und holen den, wo ich weiß, was ich bekomme, der besser zu meinem Fußballplatz passt möglicherweise. Aber eher unrealistisch. Eher unrealistisch. United hat auch schon so wahnsinnig viel Geld investiert. Klar, mit neuem Besitzer möchte man da vielleicht nochmal nachlegen. Aber Arsenal. Arsenal ist der Verein, auf den ich dann immer wieder zurückgekommen bin. Weil Arsenal wird die Kohle irgendwo herbekommen. Werden sie haben. Und die haben halt nicht den nominellen Mittelstürmer. Ich meine, die agieren jetzt teilweise mit Havertz und Trossard als Doppelspitze. Und die könnten vielleicht schon Interesse daran haben, halt diesen ja, mehr klassischen Mittelstürmer, diesen klassischen Neuner zu bekommen. Weiß nicht, ob Arteta das unbedingt will und ihn braucht. Aber es wäre halt so das Top-Team, wo ich sage, okay, die hätten zumindest Bedarf, was diesen Spielertypen angeht. Bei allen anderen eher schwierig. Ich fände es natürlich ganz charmant, wenn eine Rückkehr nach Brighton stattfinden könnte. Brighton wird wahrscheinlich nicht so viel Geld dafür in die Hand nehmen, aber es wäre irgendwie charmant. Gleichzeitig muss man auch sagen, ja, Brighton hatte ihn lange, hat ihn immer verliehen und hat nicht an ihn geglaubt, offensichtlich. oder konnte dann dem Angebot nicht widerstehen, wie auch immer. Aber Arsenal ist für mich so die Wahl und das fände ich auch sehr, sehr spannend, Gyökeres bei Arsenal zu sehen. Kommen wir zum angekündigten zweiten Quickfire. Ich musste das aber mit reinnehmen, weil die Gegenüberstellungen sind einfach wirklich so, so gut und so schwierig, sich zu entscheiden. Daniel Diestas schreibt, was ist wahrscheinlicher? Und dann kommen 6 Punkte und die sind wirklich, also alle relativ unwahrscheinlich, aber sich zu entscheiden, was ist wahrscheinlicher, ist dann super schwierig. Fangen wir an mit Amorim schafft es mit United in die Top 4 oder Hacking schafft den direkten Klassenerhalt mit Bochum. Beides super unrealistisch. Bochum ist aktuell 7 Punkte hinter Platz 15. Das wäre das Soll. United ist nur 6 Punkte hinter Platz 4. Aber da könnte man ja sagen, okay, der Punkteabstand ist nochmal einer größer bei Bochum. Aber United hat einige Mannschaften noch zwischen sich. Das zum einen. Also die sind auf Platz 13 und sollen auf Platz 4. Das sind einige Mannschaften, die du da noch überholen musst. Bei Bochum ist es nur Platz 18 bis 15. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass im Tabellenkeller grundsätzlich weniger gepunktet wird und mit einer guten Phase, mit 1-2 Siegen, mit ein paar Unentschieden, kommst du halt schneller vom Keller weg oder von Platz 18 weg, als jetzt von Platz 13 auf Platz 4, weil da gibt es A, sehr viele Mannschaften, die dann natürlich auch gut sind, weil es ist ja deutlich leichter, aus den Flop 4 rauszukommen, wenn man so will, als in die Top 4 reinzukommen. Es sind halt bessere Mannschaften, die punkten konstanter. Und da dann besser zu punkten als diese Mannschaften ist deutlich schwieriger, deswegen muss hier eigentlich Hacking die Antwort sein. Platz 2, sage ich schon. Frage 2. Bayern schafft in der Bundesliga eine Invincible-Saison oder Hansi Flick schafft mit Barca das Triple? Es ist halt viel schwieriger, das Triple zu gewinnen, als eine komplette Saison in einem Wettbewerb ungeschlagen zu bleiben. Wir haben es gerade in der Bundesliga gesehen. Es geht auf jeden Fall. Ich finde, dass die Bayern bislang nahezu unschlagbar wirken. Auch wenn sie schon ein paar Punkte liegen gelassen haben und auch in der Champions League schon verloren haben, ich weiß, es ist trotzdem in meinen Augen wahrscheinlicher, halt in einem Wettbewerb ungeschlagen zu bleiben, als drei Wettbewerbe, wo natürlich auch die Konkurrenz zum Beispiel in der Champions League viel größer ist und die Mannschaften, auf die du triffst, viel stärker sind, den dann auch noch zu gewinnen, neben der Liga, neben dem Pokal. Deswegen Bayern hier die Antwort. Dortmund verpasst die direkte Qualifikation für das internationale Geschäft oder der HSV steigt als erster Platz in die Bundesliga auf. Beides absurd unrealistisch. Aber HSV, ob ihr es wollt oder nicht, ist realistischer. Die sind, was sind die, 3 Punkte, glaube ich, hinter Platz 1, hinter Hannover? Ja, es läuft im Moment nicht so, dass man daran glauben mag. Aber Dortmund müsste ja außerhalb der Top 7 wahrscheinlich landen. Das sehe ich nicht. Wie gesagt, dann muss ich hier den HSV nehmen. Was ist wahrscheinlicher? Keiner der Bundesliga-Aufsteiger steigt wieder ab oder keiner der Bundesliga-Absteiger steigt wieder auf? Das ist die einfachste Frage von all denen, weil das war ja sogar schon meine Prognose, dass keiner der Absteiger wieder aufsteigt. Und ich habe ja, glaube ich, sogar im Hot-Take gesagt, keiner der, weder Hertha noch Schalke noch Köln noch Darmstadt steigen wieder auf. Deswegen sage ich das jetzt auch, weil die Absteiger aus dem vergangenen Jahr sind 11. und 12. aktuell. Und ich glaube schon, dass mindestens ein Aufsteiger runtergeht. Was ist wahrscheinlicher? Harry Kane beendet seine Karriere ohne einen einzigen Titel oder Real Madrid gewinnt in den nächsten 5 Jahren mindestens 3-mal die Champions League? Harry Kane wird mit den Bayern einen Titel gewinnen, bevor er seine Karriere beendet. Dementsprechend muss hier die Antwort Real Madrid sein, weil beides auch hier unwahrscheinlich. Real Madrid natürlich ist nochmal unwahrscheinlich, dass sie 3-mal in den nächsten 5 Jahren gewinnen. Ja, aber Harry Kane wird irgendeinen Titel gewinnen mit den Bayern. Ja, ich nehme Real Madrid. Und dann hier die angekündigte Gegenüberstellung. Haaland wird All-Time-Top-Torschütze der Premier League oder Lamine Yamal wird der jüngste Ballon d'Or-Sieger aller Zeiten. Dafür müsste Lamine Yamal den Ballon d'Or in den nächsten 3 Jahren, also bei den nächsten 3 Verleihungen, einmal gewinnen. Weil nach meinen Berechnungen, wenn die Verleihung zu einem ähnlichen Zeitpunkt weiterhin stattfindet wie jetzt, dann reicht das 4. Jahr nicht mehr ganz, weil dann war Ronaldo, also Il Fenomeno, jünger, mit 21 Jahren und 3 Monaten und ein paar Tagen oder so. Ich glaube, das reicht dann nicht mehr. Also es müsste in den nächsten 3 Jahren passieren. Gleichzeitig ist natürlich der Schnitt von Erling Haaland in der Premier League, der Toreschnitt, absurd gut. Also der Mann steht auf Platz 63 der All-Time-Top-Torschützenliste der Premier League mit 76 Spielen. 74 Tore in 76 Spielen. Das ist eine absurde Pace. Es ist absolut möglich, dass Erling Haaland die knackt. Ich habe ausgerechnet, er bräuchte ungefähr 270 Spiele, wenn er diese Pace ungefähr beibehält. 270 Spiele, das sind, wenn er durchspielt, rund 7 Saisons insgesamt. Und er müsste in dieser Pace weitertreffen. Und ja, Lamine Yamal hat nur 3 Saisons Zeit, den Ballon d'Or zu gewinnen. Und meine Antwort ist trotzdem Yamal. Weil, also A, ist es natürlich schwer für Haaland, so weiter zu scoren. Und wenn die Pace nachlässt, hätte er noch mehr Zeit. Aber diese Rechnung wird natürlich komplett hinfällig, wenn Erling Haaland irgendwann nicht mehr in der Premier League spielt. Wenn der beispielsweise irgendwann sagt, nee, ich möchte nochmal bei Real Madrid spielen. Und das halte ich für ziemlich wahrscheinlich, dass er das tut, bevor er diesen All-Time-Rekord bricht. Deswegen entscheide ich mich für Lamine Yamal. Weil da reicht es ja schon. Ich meine, der Typ ist aktuell auf einer Pace in der Liga für 38 Scorer. Nur in der Liga. Wenn er am Ende der Saison um die 40 Scorer hat, dann ist der kommende Saison bei der kommenden Verleihung schon ein absoluter Kandidat für den Ballon d'Or. Und dann hat er ja noch 2 Saisons Zeit. Natürlich ist das ein großes Talent und wer weiß, ob er weiter so liefern kann. Aber es könnte ja schon theoretisch nächstes Jahr passieren. Und in 2 Jahren hat er eine WM. Das zählt dann natürlich auch noch mit rein, wenn der eine super WM spielt und Spanien Weltmeister wird. Ich sag ja mal, auch wenn, glaube ich, die meisten aus dem Bauch heraus Haaland sagen würden. Letzte Frage kommt von Jules W.E. Servus Krögi. Bei Liverpool ging mit dem Weggang von Klopp eine Ära zu Ende und Arne Slot musste ein sehr schweres Erbe antreten. Bisher läuft es wieder, in Klammern meiner Erwartungen, richtig gut unter dem liebenswerten Glatzkopf. Wo siehst du Liverpool diese Saison in Premier League und Champions League? Beste Grüße aus Nikos Lieblingsstadt in Österreich. Keine Ahnung, welche das ist. Du hast vollkommen recht, es läuft gut und es läuft, glaube ich, auch besser, als die meisten erwartet haben. Weil, ich meine, ich persönlich habe Arne Slot für einen sehr guten Trainer gehalten, als ich mich mal ausführlicher mit dem, was er bei Feyenoord gemacht hat, auseinandergesetzt habe. Ich halte ihn auch deshalb für einen guten Trainer, nicht nur was das Taktische angeht, was er da gezeigt hat, sondern auch, was ich von ihm so als Person mitbekommen habe, was den Umgang mit den Medien angeht, was so seine Art angeht. Es ist einfach ein charismatischer, sympathisch wirkender Typ, der gleichzeitig, glaube ich, auch ja das Selbstbewusstsein und gewisse Autorität mitbringt, um eben auch eine Top-Mannschaft zu führen. Deswegen, da habe ich mir keine großen Sorgen gemacht. Trotzdem hast du natürlich das Erbe, eins der größten Erben, die du so haben kannst im Vereinsfußball in den letzten Jahren, das Erbe von Jürgen Klopp bei Liverpool. Aber ich meine, Jürgen Klopp wurde schon mal ganz gut beerbt oder beim BVB mit Thomas Tuchel. Ich habe mir aber vor allem Sorgen gemacht, dass es nicht direkt so gut funktioniert, weil er halt mit 1:1 im gleichen Kader ja mehr oder weniger arbeiten musste, dass er eben keinerlei Wunschspieler bekommen hat, dass da viele Spieler auch dabei sind in diesem Kader, die vielleicht schon ja über die letzten Jahre unter dem Klopp-Fußball so ein bisschen ja abgenutzt wirken, beziehungsweise gar nicht einzelne Spieler, sondern ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Liverpool gesehen und dann vor allem auch wieder am Ende der letzten Saison, sie wirkten also ein bisschen abgenudelt, wie so eine Schraube, die du einfach 1-2 Mal zu fest gedreht hast, 1-2 Mal vielleicht zu viel Gegenpressing verlangt hast. So wirkte diese Mannschaft so grundsätzlich und dann habe ich mir gedacht, da kommen keine Neuzugänge, kein frischer Wind, der damit reinkommt, abgesehen vom Trainer, dauert vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, nachdem ich mir das jetzt auch nochmal genauer angeschaut habe und natürlich auch mitbekommen habe, was da in der Premier League bisher passiert ist, wie gut es lief bislang, glaube ich, liegt es an 2 Punkten. Aber bevor wir zu denen kommen, einmal ganz konkret, wie gut es läuft für alle, die es jetzt nicht unbedingt mitbekommen haben. Liverpool ist Erster in der Premier League, 2 Punkte voraus, 8 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 19 zu 6 Tore Das ist die beste Tordifferenz in der Premier League. Platz 1 in Expected Points. Fun Fact an der Stelle, Fulham ist Platz 2 in dieser Statistik. Die sind krass am Unterperformen. Sie haben in der Champions League bisher alle Spiele gewonnen, Stand der Aufnahme. Und im Pokal alles gewonnen. Ich glaube, es waren nur 2 Runden, aber müssten beides Premier League-Gegner gewesen sein. Die beiden Gründe, die für mich zählen quasi, oder für mich die Gründe, warum Arne Slot schon so schnell besser funktioniert, ist zum einen, wie gesagt, der Typ Arne Slot. Der spricht sehr gutes Englisch, der kommt da rein. Ich glaube, der versteht sich direkt gut mit dem Kader, hat eben, wie gesagt, diese Autorität. Ich glaube auch, dass grundsätzlich, dass mal ein neuer Trainer da die Ansprachen hält, gar nicht so verkehrt ist für viele Spieler, die jetzt schon jahrelang Jürgen Klopp erlebt haben. Dass das einfach dieser frische Wind ist, den man dann vielleicht auch gebraucht hat. Aber B, taktisch, finde ich, hat er genau den richtigen Stellschrauben gedreht, an denen man drehen musste und an denen Jürgen Klopp halt nicht so richtig drehen konnte oder wollte. Zumindest nicht in dem Ausmaß, das es offensichtlich gebraucht hätte. Weil ja, Jürgen Klopp ist in seiner Herangehensweise über die letzten Jahre gemäßigter geworden, was so Gegenpressing, Angriffspressing, Umschaltfußball angeht. Aber trotzdem, Liverpool war unter Klopp auch am Ende noch eine hochintensiv Fußballmannschaft, ja, um das mal alles zusammenzufassen. Immer noch eine Mannschaft, die den Gegner stressen will und die vor allem nach Ballgewinnen dann, wenn sich die Chancen ergeben, schnell vors gegnerische Tor kommen möchte. Also immer noch irgendwie eine Art Umschaltmannschaft, auch wenn sie mehr Ballbesitz oder viel Ballbesitz unterm Strich hatten. Aber Arne Slot hat etwas geschafft, was, wie gesagt, Jürgen Klopp so nicht geschafft hat. Nämlich Slot hat es geschafft, das Risiko ein bisschen rauszunehmen. Also wenn man sich das so vorstellt, wie so eine Wippe. Wippe ist wahrscheinlich ein doofes Beispiel. Also du nimmst, ich sag mal, eine Mannschaft hat so viele Körbe und du nimmst was aus dem Risikokorb raus, der voll befüllt war. Liverpool war immer noch eine Mannschaft, die ja großes Risiko eingegangen ist und dann auch eben viele Tore kassiert hat, wenn man Risiko eingegangen ist. Also zum Beispiel, man will selber schnell umschalten, verliert den Ball und ist hinten dann offen. Das war so etwas, was Liverpool immer mal wieder auf die Füße gefallen ist. Du nimmst was aus dem Risikokorb raus und packst es in den Sicherheitskorb rein, in den Defensivkorb, wenn man so will. Weil was er geschafft hat, ist offensichtlich, er hat die Defensive stabilisiert, ohne halt viel aus dem Korb Ballbesitz und ohne viel aus dem Korb Chancenkreierung zu nehmen. Weil da ist man, auch statistisch gesehen, relativ gleichbleibend und immer noch sehr, sehr gut. Aber ich kann es euch an Statistiken zeigen, was ich mit diesem etwas absurden Bild meine. Also schaut euch mal die letzte Saison an. Da war man Platz 1 in Expected Goals nach Kontern. Das zum Thema, Klopp war immer noch jemand, der schnell umschalten wollte, wenn man konnte. Diese Saison sind sie nur noch auf Platz 8. Das ist ein meilenweiter Unterschied von Platz 1 zu Platz 8 nach XG in Kontern. Wenn ihr euch die Pressing-Statistiken aus dem letzten Jahr anschaut, Passes per Defensive Action, Platz 2. Build-up Disruption, Platz 1. Gegenpressing-Intensität, Platz 1. Gegenpressing-Effizienz, Platz 2. Und wenn wir die gleichen Statistiken jetzt unter Slot angucken, nicht ansatzweise in der Nähe. Platz 5, Platz 10, Platz 10, Platz 14. Das ist, was das angeht, was das Pressing- und Gegenpressing-Verhalten angeht, eine ganz andere Mannschaft. Und die Offensivstatistiken gleichzeitig sind im Output zumindest ähnlich wie die von Liverpool unter Klopp. Aber defensiv lässt man in Summe viel weniger zu. Man ist viel weniger anfällig bei Kontern. Und generell wirkt der Fokus, den Slot hat im Ballbesitzfußball, etwas zeitgemäßer und eher nach dem, was viele Top-Trainer oder erfolgreiche Trainer aktuell machen. Fokus aufs Zentrum, Fokus auf eine hohe Flexibilität, vor allem im Angriffsdrittel, generell sehr flexibel sein, vor allem im Spielaufbau, und er hasst Flanken. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was viele andere Trainer so krass tun wie Arne Slot, aber da rennt er bei mir offene Türen ein. Der hasst Flanken, Liverpool flankt extrem selten. Gefällt mir gut. Jetzt aber die Frage, die zieht ja auch so ein bisschen darauf ab, was kann man erreichen dieses Jahr? Ich glaube schon, dass Liverpool sehr erfolgreich dieses Jahr sein wird. Dafür spielen sie schon jetzt zu gut. Ich glaube aber trotzdem, dass es schwierig wird, die Premier League zu gewinnen, weil in meinen Augen haben zum Beispiel City allen voran, aber auch Arsenal zum Beispiel eine bessere Kadertiefe. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen nach wie vor und verstehe auch nicht so richtig, warum man da nicht noch ein bisschen investiert hat bei Liverpool im Sommer. Ich finde, die Kadertiefe ist nicht so krass wie bei anderen Teams, dass da der Qualitätsabfall, wenn man so will, etwas größer ist als bei anderen Teams. Außerhalb der Top 14 Spieler, sagen wir jetzt mal. Und das kann dir auf die Füße fallen am Ende so einer langen Saison als englische Mannschaft. Vor allem, wenn du wieder in vielen Wettbewerben weit kommst. Deswegen glaube ich nicht, dass sie die Premier League gewinnen. Ich fänd's gut, persönlich. Ich glaube, dass man in der Champions League weit kommen wird. Ich bin mal gespannt, wie man dann so gegen richtige Top-Gegner dann auch in der Champions League aussieht. Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen sie gespielt haben. Also Milan müsste dabei gewesen sein. Komm, dann machen wir noch mal kurz Live-Recherche, damit ich keinen Quatsch erzähle. Nicht, dass sie schon gegen einen absoluten Top-Gegner da gespielt haben. Sie haben gegen Milan, richtig, Bologna nach einem Umbruch und RB Leipzig. Ich würde immer noch behaupten, Arsenal war bisher der erste richtige, absolute Top-Gegner. Leverkusen. Oh, wenn ihr das gesehen habt, haben sie schon gegen Leverkusen gespielt. Aber dann kommt noch Real Madrid. Dann kommt Manchester City direkt danach am 1.12. Also da würde ich nochmal noch drauf abwarten, wie sie da performen. Das ist ein ganz guter Gradmesser, glaube ich, einfach. Trotzdem glaube ich, Liverpool wird eine erfolgreiche Saison sowohl in Premier League als auch Champions League spielen. Champions League könnten sie bis ins Halbfinale kommen, wenn sie so weiterspielen. Weil das, was ich gesehen habe von Liverpool, gefällt mir sowohl mit als auch ohne Ball richtig gut. Das war aber Fracalcio für diese Woche. Sehr schöne Fragen. Ich bin wirklich bei einigen Fragen viel zu tief in die Vorbereitung gegangen. Man kennt's. Aber das ist halt der Fall, wenn man so gute Fragen gestellt bekommt. Vielen Dank an euch für eure Fragen. Nächste Woche dann wahrscheinlich wieder mit Nico. Ansonsten gibt's natürlich noch ein paar Videos diese Woche. Stream am Wochenende. Alles wie gewohnt. Das war's für heute. Das war's von mir. Macht's gut. Tschüss.